Ja, die Kinder haben ihren Segen erst eingefordert, das ist eigentlich richtig. Es ist immer wieder schön, das zu sehen. Ja, ich freue mich, dass ich hier stehen kann. Ich hoffe mal, dass meine Stimme durchhält. Ich bin etwas angeschlagen. Und ja, reden und geht alles ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, es hält oder ich halte durch. Ich habe euch heute Morgen mal etwas mitgebracht. Könnt ihr es erkennen? Ich kann es mal anwerfen. Etwas. Ich habe es mal vergrößert. Weiß jemand, was das ist? Erkennt es mal, Mike? Dann ist es kaputt, ja.
Dann ist es wohl eine Fotoplatte.
Genau.
Von einem alten Fotoapparat, wie es mit diese Plattenkameras.
Genau, das ist richtig, eine Fotoplatte. Wer kennt sowas noch? Wer hat noch damit fotografiert? Ja, es stimmt, die Platte ist etwas älter, sogar älter wie der Heinz, 5 Jahre älter. Also die ist 95 Jahre alt, die Platte. Das Aufnahmedatum steht außen mit drauf, 1930. Deshalb kann man aufs Alter halt zurückschließen. Ja, die Fotoplatte und noch einige andere habe ich während meiner Schulzeit mal auf der Mülldeponie gefunden. Damals war das ein beliebter Spielplatz für uns Jungs und es gab eigentlich immer viel zu entdecken. In Niederdorf, was jetzt alles so schön eingezäunt ist, kam man früher halt direkt noch an. Und neben allen Radios, die wir irgendwie wieder zum Leben erweckt haben, oder Fahrräder, von denen wir Teile abgebaut haben, lagen eben auch diese Platten dort. Und ich habe mich damals zu dieser Zeit schon mit Fotografie beschäftigt. Und für mich war das ein sehr interessanter Fund. Und so eine Glasplatte an sich ist selbst schon etwas sehr Interessantes. Schon vom Aufbau her. Nee, während der Herstellung werden neben dem Glas noch einige Chemikalien verwendet. Ist in Chemie jemand fit? Marie? Noch? Durchs Studium vielleicht? Silberchlorid, Silbermit und Silberjod zum Beispiel, um nur einige zu nennen. Und egal, ob das nur die alten Fotoplatten waren oder auch später die uns bekannten Filme, zumindest den älteren in der Fotografie, die enthalten halt alle sehr viel Silber. Das kann man ja aus diesen, ich sag mal, chemischen Elementen irgendwie rausnehmen. Das Ganze wurde mittels Gelatine. Heute ist das besser bekannt als Kollagen. Also den jungen Mädels, wer sich Kollagen ins Gesicht schmiert, das ist eigentlich Gelatine. Und wer es nicht wissen will, was es ist, der hört jetzt bitte mal kurz weg. Das Prinzip ist bis heute eigentlich gleich. Der 36er Schwarz-Weiß-Film, den die meisten bestimmt von uns noch kennen, gibt es übrigens auch jetzt noch zu kaufen. Das sind die Bestandteile fast die gleichen wie auf diesen alten Fotoplatten, wie vor über 100 Jahren. Die Gelatine, das Kollagen, wird auch heute immer noch aus Knochen von Tieren hergestellt. Es gibt keinen synthetischen Ersatz, der auch nur annähernd die Eigenschaften von diesem Naturstoff hat. Nach dem Fotografieren erhält man erstmal ein Negativ. Es enthält alle Schattierungen von Schwarz bis Weiß, aber genau umgedreht. Viele kennen das bestimmt noch, aber für die Jüngeren, die nur die Handyfotografie kennen, wo alles gleich fertig ist, mag das wahrscheinlich wie aus dem Mittelalter oder wie aus dem Märchenbuch klingen. Ich habe die Glasplatte mal ausgepackt und habe mal ein Bild gemacht und es abfotografiert. Und das könnt ihr hier vorne sehen. Könnt ihr was erkennen? Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Ja, man kann was erkennen, aber irgendwie so richtig eigentlich nicht, ne? Ja, hast du recht. Also, ich weiß nicht, wer das Mädchen ist, aber auf der Platte steht Hanna Brückner und das könnte jemand draußen vom Steinberg sogar sein. Ja, es fällt schwer, das so richtig zu erkennen. Alles, was dunkel ist, im richtigen Leben, sieht dort hell aus. Und was hell ist, sieht dunkel aus. Und wenn man jetzt mal versucht, ein bisschen umzudenken, dann erkennt zumindest, dass es ein Kind mit einem dunklen Kleid und einer weißen Schleife sein muss. Weil ja hier das Kleid weiß ist und die Schleife dunkel. Also kann man so ein bisschen ahnen, aber wenn man das nicht ständig vor Augen hat, zwei Kinder. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ja, was hat das Ganze eigentlich mit einem Gottesdienst oder mit einer Predigt zu tun? Für mich ist das ein Bild, wie man manche Geschichten in der Bibel verstehen kann. Und gerade im Alten Testament sind für mich viele Geschichten schwer verständlich und manchmal wie so negativ. Man kann irgendwie erahnen, was es mal werden soll, aber so die richtige Vorstellung, die fehlt. Und so ging es mir auch mit dem Text, um den es heute Morgen gehen soll. Und wer mitlesen will, der kann das gerne tun. Ich nutze die neue evangelistische Übersetzung, 4. Mose 21, Vers 4 bis 9. Die Bronzeschlange. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte: Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesen elenden Fraß. Da schickte Jahwe Sarefschlangen unter das Volk. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Da kamen die zu Mose und sagten: Wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und Jahwe sagte zu ihm: Mach dir solch eine Schlange und richte sie an einer Signalstange hoch auf. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie an der Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und dann zu der Bronzeschlange aufschaute, blieb am Leben. Also soweit erstmal dieser Text. Wenn ich die Geschichte so lese, dann kommt der erste Teil irgendwie immer wieder bekannt vor. Der zweite Teil macht mir Mühe. Im ersten Teil ist eigentlich alles wie immer. Das Volk Israel war immer noch unterwegs und mit der Gesamtsituation unzufrieden. Der König von Edom hatte ihnen vorher den Marsch durch sein Land verboten. Das können wir in dem Kapitel davor lesen. Mose hat Boten zu dem König geschickt und er wollte mit dem Volk Israel einfach nur durchs Land ziehen. Sie wollten weder Wasser noch Nahrung haben in dieser Zeit von Edom. Aber der König hat es verweigert. Selbst gegen Bezahlung hat er es verweigert. Stattdessen wollte er das Volk sofort angreifen, wenn es sein Land betreten würde. Deshalb mussten sie von außen herum Edom laufen. Und wen wundert's, das Volk wurde wieder mal ungeduldig und murrte. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Egal, was sie für Wunder mit Gott erlebten, egal, wie Gott sie täglich versorgt, egal, was gerade los ist, es gibt immer einen Grund zum Meckern. Und wenn es über das Essen ist. Und in der Übersetzung ist das ziemlich drastisch ausgedrückt. Und ich vermute mal, dass es wirklich auch so war. Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesen elenden Fraß. Manchmal denke ich, dass alle Geschichten während der Wüstenwanderung so anfangen. Manchmal frage ich mich, was in unserer Geschichte später mal an dieser Stelle stehen würde. Allerdings muss ich hier mal ein gutes Wort für die Israeliten einlegen. Wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, dass sie schon 40 Jahre unterwegs waren. Und die letzte Nörgelei war schon ziemlich lange her. Es war die neue Generation, die dann später auch ins gelobte Land durfte. Wir wissen, dass sich die Vorgängergeneration das durch ihre Nörgelei verscherzt hatte. Manna und Wachteln gab es auch nicht erst seit ein paar Tagen. Also wahrscheinlich ist ja auch in die Richtung 40 Jahre, wo sie das schon gegessen haben. Selbst für ein absolutes Lieblingsessen möchte ich nicht über Jahre früh, Mittag und abends essen. Gott reagiert hier auf das Genörgel mit Schlangen, die sogenannten Saraf-Schlangen. Saraf ist hebräisch, das Wort finden, also ich bin da kein Sprachexperte, ich hatte es nur nachgelesen, bei den Seraphinen, also das ist brennend, also die Engel, die auf der Bundeslade sitzen, das ist so das gleiche Wort oder die gleiche Bedeutung. Hier geht es um Schlangen, deren Biss wie Feuer brannte und schnell zum Tod führte, so steht es in der Erklärung. Gott straft hier ziemlich hart. Und wir müssen uns vor Augen halten an dieser Stelle, dass es damals einfach noch keine Vergebung gab. Schuld konnte nur durch Opfer gesühnt werden. Und deshalb gab es damals auch diese Tieropfer. Die Tiere wurden stellvertretend geopfert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Schlangen breiteten sich im ganzen Lager aus und bissen wahllos Menschen. Sie brachten Schmerz und Tod. Das Lager wurde durch die Schlangen quasi vergiftet. In der Bibel wird die Schlange oft als Symbol für Sünde, für Schuld gleichgesetzt. Satan, der Gegenspieler Gottes, wird oft als Schlange dargestellt. Und hier könnte man auch sagen, dass das Volk von Schuld und Sünde vergiftet wurde. Und Schuld und Sünde führt im Alten Testament immer wieder zum Tod. Wir werden auch heute noch von Schuld und Sünde vergiftet. Oft beginnt es schon in der kleinsten Gemeinschaft zwischen zwei Menschen und setzt sich weiter fort. Dort, wo es Schuld gibt, dort ist irgendetwas vergiftet. Irgendjemand leidet an den Folgen. Und auch unter uns gibt es immer noch diese giftigen Schlangen. An vielen Stellen ist das Miteinander und die Beziehungen untereinander sind vergiftet. Und ich habe auch gerade den Eindruck, dass viele giftige Schlangen als vergiftete Wörter und Sätze unterwegs sind. In vielen Gesprächen, die man so führt, gibt es eigentlich nur noch schwarz oder weiß und es gibt nichts dazwischen. Andere Meinungen werden irgendwie immer weniger toleriert. Es gibt kaum noch Kompromisse und es geht im Kleinen los und setzt sich bis in die Regierung fort. Es gibt aber auch andere Dinge. Schuld und Sünde vergiften uns manchmal in unserem Leben, sodass wir es gar nicht merken. Da biss es leicht und unbemerkt, aber das Gift wirkt trotzdem. Und man kann es ganz deutlich sagen, es gibt keinen Schutz dagegen. Bei den Israeliten wurden alle gebissen. Das ganze Volk war betroffen. Nicht nur die, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, sondern auch die anderen. Und seit dem Sündenfall, wo die Schlange die Beziehung zwischen Gott und den Menschen vergiftet hat, sind alle Menschen davon betroffen und müssen damit leben. Die Auswirkungen sehen wir ganz deutlich in den Nachrichten, aber leider auch manchmal im Miteinander oder gegeneinander. Und wäre die Geschichte hier zu Ende, wäre es ein ziemlich trauriges Ende. Aber die Israeliten haben zum Glück gemerkt, dass von ihrer Seite aus etwas total schiefgelaufen ist. Vers 7, da kamen sie zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Hier machen die Israeliten den ersten Schritt in die richtige Richtung. Sie erkennen, dass sie gesündigt haben. Sie haben erkannt, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie auf dem Weg falsch abgebogen sind. Und das ist für mich immer wieder ein starkes Bild. Wenn ich falsch abgebogen bin, dann muss ich umkehren, dann muss ich umlenken. Und nur so kann ich in die richtige Richtung gehen. Das haben die Israeliten erkannt. Und sie bitten Mose als Fürsprecher bei Gott für sie einzutreten. Bete doch zu Jahwe. Und das ist wieder so ein Stück von dieser Fotoplatte, von diesem Negativ. Das Volk hat Mose als Fürsprecher bei Gott, so als ein Vermittler, der für das Volk schon oft in Anführungsstrichen die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Mose redete mit Gott und setzt sich für die Israeliten ein. Und an dieser Stelle sehen wir schon schemenhaft, wie auf diesen Negativ, was Jesus letztendlich für uns getan hat. Schuld erkennen und bekennen ist ein enorm wichtiger Schritt. Das hat uns auch letztens in Berlin sehr bewegt, als wir zu dem Gebet für Deutschland waren. Wir hatten auch hier in der Gemeinde darüber berichtet. Das erste Gebet war ein Erkennen und Bekennen der Schuld, stellvertretend für unser Land. Und das ist im Großen wie im Kleinen ein ganz wichtiger Schritt. Ich muss meine Schuld sehen, ich muss sie erkennen. Erst dann kann ich die Dinge klären und sie vor Gott bringen und sie vergeben lassen. So und nur so beginnt Umkehr. Gott sieht das und hat auch in unserem Text gleich reagiert. Allerdings anders wie erwartet. Die Israeliten hatten um Befreiung von den Schlangen gebeten. Und was macht Gott? Vers 8. Und Jahwe sagte zu ihm, mach dir solch eine Schlange und richte sie an einer Signalstange hoch auf. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. Er nimmt die Schlange nicht weg. Die Schlangen, sie bleiben und beißen weiterhin Menschen. Er nimmt auch Wirkung der Bisse nicht weg. Das Gift ist immer noch genauso giftig wie vorher und führt zum Tod. Er nimmt auch den Schmerz von so einem Biss nicht weg. Der Biss brennt immer noch wie Feuer. Hat sich überhaupt was geändert, außer dass eine Schlange mehr im Lager steht und diese aus Bronze ist und in einer Stange befestigt ist? Jetzt haben vielleicht einige von uns diesen sogenannten Aesculap-Stab vor Augen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Den kennen wir alle aus Apotheken, Mediziner, Ärzte haben das meistens vorne als Bild im Auto. Rettungsdienst hat es manchmal auf dem Jacken aufgenäht. Es ist auch geregelt, also das darf nicht jeder tragen, dieses Symbol. Dieses Symbol hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, auch wenn man es oft irgendwo unbewusst verbindet, wenn es auf den ersten Blick auch so aussieht. Die Darstellung hier stammt aus der griechischen Mythologie und hat nichts mit unserer Geschichte in der Bibel zu tun. Aber so oder so ähnlich könnte es trotzdem ausgesehen haben. Aber was bedeutet diese Antwort für das Volk Israel? Ich habe an dieser Stelle mit dem Text so meine Schwierigkeiten und mit dem alttestamentlichen Text überhaupt. Da ist mir nie so richtig klar gewesen und hatte immer so einen komischen Nebengeschmack. Für mich sah das immer nach Götzendienst aus. Da ist ein Abbild einer Schlange im Lager und wenn man es anschaut, überlebt man. Aber da bin ich wieder bei dem Negativ. Ich sehe nur Umrisse, ich erahne, was es sein könnte, aber ich kann es nicht deutlich erkennen. An dieser Stelle war es kein Götzendienst. So viel kann ich schon mal sagen. Menschen, die gebissen sind, sollten nur zu der Schlange hinsehen, sie ansehen und nicht mehr. Der Götzendienst kam später. Das könnt ihr nachlesen in 2. Könige 18 bei König Hiskia. Ich lese mal kurz, die sind 4 Verse. Als er König wurde, war er 25 Jahre alt und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und war eine Tochter Serajas. Wie sein Vorfahre David tat Hiskia, was Jahwe gefiel. Er beseitigte die Opferstätten auf den Höhen, ließ die geweihten Steinmale zerschlagen und das Pfahlbild der Aschera umhauen. Auch die Schlange aus Bronze, die Mose einst angefertigt hatte, schlug er an Stücke. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten immer wieder Weihrauch vor ihr verbrannt. Man nannte sie Nehushtan. Nehushtan, das sind die hebräischen Wörter so ähnlich für Bronze, Schlange und Unreinheit. Später haben die Israeliten diese Schlange halt nicht nur angesehen, sondern sie angebetet und ihr Weihrauch geopfert. Das ist allerdings alles allein Gott vorbehalten. Und Hiskia hat ja aufgeräumt. Aber das ist eine andere Geschichte, ich möchte sie hier nur am Rand erwähnen. Um die Bedeutung der Schlange zu erkennen, müssen wir sie mit der Brille des Neuen Testaments ansehen. Ich muss aus diesem Negativ, was ich hier habe, ein Positiv machen. Wie mache ich das bei so einer Glasplatte? Ich sage mal eigentlich ganz einfach, wenn das Bild dann die gleiche Größe wie ein Negativ hat. Ich nehme einfach Fotopapier. Fotopapier reagiert auch auf Licht. Und das Negativ wird in der Dunkelkammer direkt auf dieses Fotopapier gelegt und noch einmal mit Licht angestrahlt. Ich erkläre es mal etwas vereinfacht. Das Licht scheint durch das Negativ hindurch. Und auch hier ist es wieder so, die Stellen, die viel Licht abbekommen, werden dunkel oder schwarz. Und die Stellen, die wenig Licht abbekommen, bleiben hell bzw. weiß. Nach der Belichtung muss noch das Fotopapier in eine Entwicklungslösung eingetaucht werden. Und nach ein paar Sekunden entsteht auf diesem weißen Blatt Papier so langsam ein Bild, ein Positiv. Ein Bild, das unserem Sehen entspricht, mit dem wir etwas anfangen können. Das war für mich eigentlich immer so der schönste Moment, wenn man in der Dunkelkammer nach ein paar Stunden so das erste nasse Papierbild in der Hand hatte. An dieser Stelle war es noch lichtempfindlich. Und wenn die Tür aufging und es irgendwie hell wurde, dann wurde es plötzlich ganz schwarz. Es musste erst noch ein zweites Bad folgen, die sogenannte Fixierung. Erst damit war es lichtunempfindlich und blieb so, wie es war. Ich hätte euch das gerne mal gezeigt, aber der Aufwand wäre heute früh doch etwas groß gewesen. Deshalb habe ich mich für die digitale Variante entschieden, das Ganze mal am PC gemacht. Ich denke, jetzt sieht es schon mehr wie ein Bild aus und ich habe es mal noch ein ganz klein bisschen vergrößert. Und jetzt kann man auch erkennen, dass es nicht zwei Kinder sind, sondern ein Kind und eine Puppe. Aber es war schön, dass der Einwurf für uns kam. Ja, es gibt ein paar Dinge, die ich uns heute Morgen mit diesem Text mitgeben möchte. Einige Gedanken, den Blick durch das Neue Testament auf diese alte Geschichte. Wir haben den Vorteil, dass wir nicht in der Geschichte stehen, sondern das Ganze von rückwärts betrachten können. Damit sehen wir Dinge, die damals nur schemenhaft oder nicht sichtbar waren. Erster Gedanke ist aus Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Das ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk, Niemand soll damit angeben können. Gnade ist ein Geschenk. Es gab nur eine Möglichkeit, nach einem langen Biss zu überleben. Das war der Blick auf die Schlange. Es gab kein Gegengift. Es gab keine medizinische Behandlung. Kein Abbinden half oder kein Aussaugen. Kein Rausschneiden oder Abschneiden oder was auch immer. Selbst ein starker, gesunder Körper, das hat nichts geholfen. Es half weder Gebet noch Opfer. Nur der Blick auf die Schlange. Und es war auch nicht die Bronzenschlange selbst. Es war der Blick auf diese und der Glaube, dass Gott sein Wort ernst nimmt, dass es stimmt und dass er seine Zusage hält. Genau genommen war es für einen Gebissenen eine ganz bescheidene Situation. Man kann selbst nichts tun oder lassen oder tun lassen. Und genauso geht es uns mit Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dort habt ihr selbst nichts getan. Das ist ein Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. Was Jesus für uns getan hat, ist ein Geschenk. Das kann weder verdient noch gekauft werden. Da kann man sein Leben noch so fromm gelebt haben und eine gute Tat nach der anderen getan haben. Es nützt nichts. Man kann sein ganzes Geld gespendet haben. Es nützt einfach nichts. Selbst wenn man vor jedem Essen aus Tradition ein Dankgebet gesprochen hat und das Vaterunser auswendig bringt, es nützt einfach nichts. Es hilft nur dieser Blick, dieser eine Blick. Und für uns ist der Blick auf Jesus. Rettung gibt's nur, wenn ich auf Jesus schaue und das Geschenk seiner Vergebung annehme. Ohne Vorleistung, ohne Gegenleistung, einfach nur ein Ja zu ihm. Das fällt uns auch immer wieder unwahrscheinlich schwer. Und es ist auch nicht einfach, das jemand anders zuzugestehen. Nur durch diese Gnade wird der Biss der Schlange, die Sünde, die Schuld in unserem Leben unwirksam. Schuld vergiftet auch heute noch und bringt viel Schmerzen. Und letztendlich auch den Tod. Aber Jesus hat den Tod besiegt und das Gift wirkungslos gemacht. Er hat nicht die Symptome gemildert oder weggenommen, sondern das Problem an der Wurzel angepackt und beseitigt. Was trotzdem bleibt, ist der Biss und der Schmerz. Durch Vergebung wird Schuld vergeben, aber die Konsequenzen bleiben. Jesus vergibt uns jede Schuld, das hat er uns versprochen. Es gibt an dieser Stelle keine große oder kleine Schuld. Jede Schuld vergiftet und steht zwischen Gott und mir oder Gott und dir. Was bleibt, sind die Konsequenzen und mit denen müssen wir in unserem alltäglichen Leben klarkommen. Der zweite Gedanke, Jesus und die Schlange, wie passt das eigentlich zusammen? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal uns Bronze ansehen. Ja, ich frage euch gleich wieder, was ist Bronze? Richtig? Und was passiert, wenn ich Zink nehme? Guck, da wird es Messing. Ja. Zählt aber auch als Bronze, weil alles, was 60% Kupfer hat, zählt irgendwie als Bronze. Es gibt verschiedene andere Legierungen. Ja, Bronze besteht aus zwei Metallen. In der Bronze oder Bronze wird in der Bibel meistens negativ und im Zusammenhang mit Gericht verwendet. Auch klingt das hebräische Wort für Bronze sehr ähnlich dem für Schlange. Der Brandopferaltar für das Sühneopfer, das kann man in 2. Mose 27 nachlesen, der war aus Bronze oder mit Bronzeplatten beschlagen. Ebenso die Geräte dafür. Die Rüstung von Goliath war aus Bronze. 1. Samuel 17, Vers 5 und 6 kann man das nachlesen. Sein Helm und sein Schuppenpanzer waren aus Bronze. Letzterer wog mehr als 50 Kilogramm. Aus Bronze waren auch seine Beinschienen und sein Wurfspieß, den er über die Schulter gehängt hatte. Auch in Jesaja wird Bronze erwähnt. Ein Volk, das sich den Mahnungen des Propheten widersetzt, hat eine Stirn aus Bronze. Jesaja 48, Vers 3. Auch bei den Götzenbildern wird Bronze häufig erwähnt. Bronze ist Gericht in der Bibel und darum geht es letztendlich auch hier. Manchmal lesen wir auch von einer ehernen Schlange. Die Bezeichnung meint das Gleiche. Als Ehren wurde verarbeitetes Kupfererz bezeichnet und das ist letztendlich wieder Bronze. Nehmen wir einfach noch einen Vers aus Johannes 3, den 14 dazu, zum Verständnis. Dort lesen wir, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. In diesem Vers geht es nicht darum, ihn mit der Schlange zu vergleichen, sondern es geht um das Aufrichten. So wie Mose die Schlange aufgerichtet hat, so muss Jesus aufgerichtet werden. Die Schlange, der Satan, der Herrscher der Welt, Schuld, Sünde, Tod, wie auch immer er genannt wird, da wurde gerichtet. Die Schlange, die Mose aufstellt oder erhöht hat, war tot und aus Bronze. Auch diese Schlange wurde gerichtet. Jesus wurde mit dem Kreuz aufgestellt, er wurde erhöht. Aber hier wird nicht Jesus gerichtet, sondern Jesus hat den Tod gerichtet am Kreuz. Jesus war das Opfer, der stellvertretend für einen jeden von uns am Kreuz hing. Und durch ihn wurde der Tod, die Sünde, die Schuld, der Herrscher der Welt, Satan, wurde gerichtet und hat keine Macht mehr über uns. Und das ist das Wichtige an dieser Geschichte. Bei Mose wurde die Schlange gerichtet und jeder, der das gesehen und geglaubt hat, überlebte. Bei uns ist es jetzt das Kreuz. Und an diesem Kreuz wurde der Tod gerichtet, indem Jesus für uns dort starb und nach 3 Tagen wieder auferstand. So wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gibt seinen einen und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Bei Mose ist das alles noch schemenhaft und undeutlich, wie dieses Negativ. Und bei Jesus wird es klar und verständlich, wie das Positiv. Trotzdem ist vieles in der Bibel, was dort steht, noch unbegreiflich für uns. Und wir können es weder verstehen noch begreifen. Aber das ist nicht schlimm. Und wenn wir mal bei Gott sind, dann dürfen wir ihn alles fragen. Und er wird es uns erklären und wir werden es begreifen. Und was vielleicht für uns noch schwarz-weiß und grau war, wird dann bunt. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Von dem, was ich euch heute Morgen erzählt habe, kannst du eigentlich so ziemlich alles vergessen, wenn du dir nur das eine merkst, dass Jesus für dich gestorben ist und dadurch der Weg zu Gott wieder freigemacht wurde. Denn damit hat er das tödliche Gift, die Schuld, ungiftig gemacht. Und das ist ein Geschenk an uns, du brauchst nur Ja zu sagen. Wenn du das weißt, dann hast du alles Lebensnotwendige begriffen. Amen.